Ja, im Gebet kam es schon zum Ausdruck, dass die Jünger damals nun doch ihre Schwierigkeiten hatten, das so zu verstehen, was der Herr ihnen damals gesagt hatte. Wir hatten ja auch noch nicht die Offenbarungen und Mitteilungen, die wir heute haben. Wenn man sich das so einmal vorstellt, wir würden nur das Alte Testament haben, nehmen wir einmal an, und wir würden dann jetzt diese Worte zum ersten Mal hören, dann ständen wir wahrscheinlich auch alle vor ganz gewaltigen Schwierigkeiten und wüssten nicht so recht, was man mit solchen Aussagen überhaupt anfangen könnte. Und das war nun die Situation damals bei den Jüngern. Natürlich hatten sie auch schon Belehrungen durch den Herrn selbst. Aber wir wissen, dass die Belehrungen, die der Herr damals den Jüngern gegeben hat, auch den Juden, sich doch weitgehend auch auf das irdische Reich Gottes beziehen. Wenn man so viele Gleichnisse einmal betrachtet, also die deuten alle doch auf diese irdische Herrlichkeit hin, die man sich vielleicht etwas vorstellen kann. Aber hier in diesem Abschnitt, wir sagten uns ab Kapitel 13, da redet der Herr von himmlischen Dingen. Und das überstieg zweifellos ihre Vorstellung. Wir sollten das auch nie übersehen, dass bei den Juden im Alten Testament so dieser Begriff Himmel doch eine andere Bedeutung hatte wie bei uns. Wir sprechen oft, wir kommen in den Himmel, das ist nun schon landläufig in der Christenheit, aber im Judentum sagte man das so gut wie nie. Wir kommen in den Himmel, den Begriff kannten sie eigentlich überhaupt nicht. Sie wussten, wir kommen in das Reich Gottes, der Christus kommt auf diese Erde, wir werden hier diese herrlichen Segnungen des Christus erleben, aber in den Himmel kommen, davon lesen wir eigentlich kaum etwas. Wenn wir also hier diese Mitteilungen finden, besonders die wir jetzt im 14. Kapitel finden, dann waren sie schon etwas überfordert in ihrem Verständnis. Und die Fragen, die dann auch hier gestellt werden, die beweisen das ja auch. Aber andererseits, wenn wir ehrlich sind, gibt es auch manche Aussagen, die wir auch nicht verstehen. Das sollten wir nun auch festhalten. Das geht einfach über unser rein menschliches Verständnis hinaus. Denn was kein Auge gesehen, kein Ohr gehört, in keines Menschenherz gekommen ist, das hat Gott denen bereitet, die ihn lieben. Paulus fügt allerdings hinzu, uns hat es Gott mitgeteilt durch den Geist. Aber das bedeutet noch nicht, dass wir das alles nun auch wirklich verstehen. Wir wollen noch einmal zurückkommen auf Kapitel 13, Vers 31. Da ist dieser Augenblick, wo der Herr Jesus von dem ganz, ganz traurigen Erleben reden muss. Wir haben uns heute Morgen etwas damit beschäftigt. Hier wird Judas offenbar. 3 Jahre lang ist er mit den Jüngern, mit dem Herrn gezogen. Keiner hatte eine Ahnung, was da in seinem Herzen vor sich ging. Und jetzt wird das alles so offenbar. Und die Jünger haben es noch nicht einmal so recht verstanden. Persönlich bin ich der Überzeugung, sie konnten das einfach nicht so nachvollziehen, was der Herr ihnen sagte, einer wird mich überliefern. Sie waren ganz erstaunt, sie fragten, ja, wer ist das? Der Herr gab ihnen auch ein Zeichen und wir haben es ja gelesen. Trotz des Zeichens waren sie immer noch nicht so wirklich überzeugt, dass es der Judas war. Erst später wurde ihnen dann das alles völlig klar. Nachdem Judas dann hinausgegangen war, es heißt, es war aber Nacht, wir sagten uns, nicht nur Nacht im wörtlichen Sinne, sondern auch Nacht in seinem Herzen. Dann sagte Jesus, als er hinausgegangen war, spricht Jesus jetzt, ist der Sohn des Menschen verherrlicht und Gott ist verherrlicht in ihm. Wenn Gott verherrlicht ist in ihm, so wird auch Gott ihn verherrlichen in sich selbst. Und alsbald wird er ihn verherrlichen. Kinder, noch eine kleine Weile bin ich bei euch. Ihr werdet mich suchen, und wie es den Juden sagte, wo ich hingehe, könnt ihr nicht hinkommen. So sage ich jetzt auch euch, ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr einander liebet, auf das gleich, wie ich euch geliebt habe, auch ihr einander liebet. Daran werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Simon Petrus spricht zu ihm, Herr, wo gehst du hin? Jesus antwortete ihm, wo ich hingehe, kannst du mir jetzt nicht folgen. Du wirst mir aber später folgen. Petrus spricht zu ihm, Herr, warum kann ich dir jetzt nicht folgen? Mein Leben will ich für dich lassen. Jesus antwortete, dein Leben willst du für mich lassen? Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, der Hahn wird nicht krähen, bis du mich dreimal verleugnet hast. Euer Herz werde nicht bestürzt. Ihr glaubt an Gott, glaubet auch an mich. In dem Hause meines Vaters sind viele Wohnungen. Wenn es nicht so wäre, würde ich es euch gesagt haben. Denn ich gehe hin, euch eine Stätte zu bereiten. Und wenn ich hingehe und euch eine Stätte bereite, so komme ich wieder und werde euch zu mir nehmen, auf das, wo ich bin, auch ihr seid. Und wo ich hingehe, wisst ihr, und den Weg wisst ihr. Thomas spricht zu ihm, Herr, wir wissen nicht, wo du hingehst, und wie können wir den Weg wissen? Jesus spricht zu ihm, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Wenn ihr mich erkannt hättet, so würdet ihr auch meinen Vater erkannt haben, und von jetzt an erkennt ihr ihn und habt ihn gesehen. Philippus spricht zu ihm, Herr, zeige uns den Vater und es genügt uns. Jesus spricht zu ihm, so lange Zeit bin ich bei euch und du hast mich nicht erkannt, Philippus. Wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen, und wie sagst du, zeige uns den Vater? Glaubst du nicht, dass ich in dem Vater bin und der Vater in mir ist? Die Worte, die ich zu euch rede, rede ich nicht von mir selbst. Der Vater aber, der in mir bleibt, der tut die Werke. Glaubet mir, dass ich in dem Vater bin und der Vater in mir ist. Wenn aber nicht, so glaubet mir um der Werke selbst willen. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer an mich glaubt, der wird auch die Werke tun, die ich tue, und wird größere als diese tun, weil ich zum Vater gehe. Und was irgend ihr bitten werdet in meinem Namen, das werde ich tun, auf dass der Vater verherrlicht werde in dem Sohn. Wenn ihr etwas bitten werdet in meinem Namen, so werde ich es tun. Wenn ihr mich liebt, so haltet meine Gebote. Und ich werde den Vater bitten, und er wird euch einen anderen Sachwalter geben, dass er bei euch sei in Ewigkeit, den Geist der Wahrheit. Soweit zunächst Gottes Wort. Nun, der Herr Jesus sagt, nachdem Judas hinausgegangen war, jetzt ist der Sohn des Menschen verherrlicht und Gott ist verherrlicht in ihm. Wir haben uns heute Morgen schon kurz daran erinnert, dass der Herr Jesus jetzt schon von diesem Ereignis redet, das jetzt, man könnte fast sagen, wie ein Uhrwerk nacheinander abläuft. Der Verrat des Judas steht kurz bevor, nur wenige Stunden. Dann erfolgt der Verrat, während man hier sitzt. Während der Jesus hier zu den Jüngern redet, geht Judas hinaus und verhandelt schon mit den Schriftgelehrten und Pharisäern. Man hat fast den Eindruck, als ob der Herr sagen will, ich sehe, wie er das alles jetzt einleitet, und in wenigen Stunden, dann wird er kommen und dann beginnt dieser schwere und furchtbare Weg. Und doch spricht er hier nicht von einem furchtbaren Weg, sondern er spricht von der Verherrlichung Gottes. Jetzt ist der Sohn des Menschen verherrlicht und Gott ist verherrlicht in ihm. Wir gehen gewiss nicht fehl, wenn wir sagen, dass durch das Erlösungswerk, durch den Weg, den der Herr gegangen ist, Gott in einer einzigartig einmaligen Weise verherrlicht worden ist, wie durch nichts anderes. Wäre der Jesus vorher zurückgekehrt in den Himmel, dann wäre gewiss Gott verherrlicht worden auf mancherlei Weise hier auf dieser Erde. Aber der eigentliche Höhepunkt der Verherrlichung Gottes würde eigentlich fehlen. Und wir sagten schon, es geht nicht nur, dass wir diese Herrlichkeit erkennen, von der hier geredet wird, oder die Größe Gottes und die Größe des Sohnes, sondern wir dürfen nie übersehen, das Erlösungswerk hat auch eine Bedeutung für die gesamte Himmelswelt. Die gesamten Bewohner des Himmels, wenn ich diesen Ausdruck einmal gebrauchen darf, haben mit größtem Interesse und mit größter Bewunderung das alles beobachtet und verfolgt. Das dürfen wir wohl mit Bestimmtheit sagen. Also hier wurde tatsächlich Gott verherrlicht in einer einzigartigen, einmaligen Weise, dass alles, was es bis dahin gegeben hat, übertrifft. Und es wird auch wohl in den zukünftigen Ewigkeiten nichts Gleiches mehr geben, weil dieses Werk einfach nicht mehr zu überbieten ist. Also es gibt Dinge, die können nicht gesteigert werden. Wir gehen immer von dem Gedanken aus, dass es gewisse Steigerungen gibt. Im menschlichen Leben ist das der Fall. Wir haben schon oft gedacht, bei der technischen Entwicklung, so jetzt ist Schluss, jetzt gibt es nichts mehr. Die Techniker sind jetzt am Ende. Ja, und dann mussten wir feststellen, kam noch wieder etwas Neues. Aber im Heilshandeln Gottes gibt es hier einen Höhepunkt, der nicht mehr überboten wird. In der Selbsthingabe des Sohnes Gottes und in der Größe der Offenbarung seiner Liebe. Wir werden die Liebe besser verstehen und sie wird auch verständlich werden, aber eine höhere Offenbarung wird es nach meiner Überzeugung nicht geben können. Das ist wohl auch der Sinn, den der Herr hier zum Ausdruck bringt. Wenn Gott verherrlicht ist in ihm, so wird auch Gott ihn verherrlichen in sich selbst und alsbald wird er ihn verherrlichen. Diese letzte Aussage kann man nach meiner Überzeugung vielleicht auch so deuten, dass der Herr sagen will, der Herr wird mich nicht erst verherrlichen, wenn ich wiederkomme in seinem Reich oder in meinem Reich, sondern das geschieht sofort. Und das geschah auch sofort, denn die Verherrlichung des Herrn von Seiten Gottes geschah mit der Auferstehung, mit der Himmelfahrt, mit dem Angebot Gottes, von dem zum Beispiel der Hebräerbrief redet, und er übernimmt diese Stelle ja auch aus dem Alten Testament, wo es heißt, setze dich zu meiner Rechten, bis ich deine Feinde lege zum Schemel deiner Füße. Wir haben uns oft an diese schöne Aussage erinnert, wie es der Hebräerbrief sagt, dass er durch die Himmel gegangen ist und dort von Gott begrüßt wurde. Ich denke da immer, das muss eine ganz gewaltige Kundgebung gewesen sein, die auch zweifellos von den Bewohnern des Himmels damals wahrgenommen wurde. Wir können es nicht sehen, haben es auch nicht gesehen, aber wir werden belehrt eben durch das Wort. Nun, nach diesem kurzen Hinweis wendet sich der Herr an die Jünger. Und wir haben hier die Anrede Kinder. Ich glaube, wir finden sie sonst im Evangelium Johannes noch nicht, dass der Herr sie jetzt als seine Kinder bezeichnet. Auch diese Feststellung ist gewiss beachtenswert. Diese Anrede gebraucht er erst, nachdem Judas nicht mehr dabei ist. Nachdem Judas hinausgegangen ist, da spricht er nicht mehr von Jüngern, sondern da spricht er von Kindern. Kinder, noch eine kleine Weile bin ich bei euch. Ihr werdet mich suchen, wie ich den Juden sagte, wo ich hingehe, könnt ihr nicht hinkommen. So sage ich jetzt auch euch. Nun, wir wissen, als damals Elias von seinen Mitstreitern weggenommen wurde, da hat man ihn auch gesucht. Man war sich überhaupt nicht im Klaren, wo er geblieben war. Elisa machte sie aufmerksam, das hat alles keinen Sinn mehr. Könnt suchen, den findet ihr nicht. Aber man wollte doch suchen, aber man konnte ihn wirklich nicht finden. Und wir können den Herrn auch nicht mehr auf dieser Erde finden. Er ist nicht mehr hier. Er ist droben in der Herrlichkeit. Nun, das hat auch eine tiefere Bedeutung. Gewiss werden manche sagen, ja, wir suchen den Herrn natürlich nicht mehr hier. Und doch gibt es so eine gewisse Neigung. Und da sollten wir sehr wachsam sein. Ich denke da oft an die Aussage des Apostels Paulus. Wenn wir auch Christum im Fleische gekannt haben, kennen wir ihn jetzt doch nicht mehr so. So kennen wir ihn nicht. Er ist in der Herrlichkeit, wir kennen ihn in einer ganz anderen, neuen, herrlichen Stellung. Nicht mehr als den, der auf der Erde gewesen ist. Und er wird, auch wenn er wiederkommt, nie mehr so kommen, wie er hier gewesen ist. Sondern dann wird er als der Verherrlichte hier auf dieser Erde erscheinen. Vers 34, eine bekannte Stelle, aber die vielleicht doch einer kurzen Erklärung bedarf. Da sagt der Herr, ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr einander liebet. Nun beim Lesen oder Überdenken dieser Aussage werden manche sagen, so neu ist das nun eigentlich auch nicht. Denn wenn man einmal aufmerksam die Bestimmungen des mosaischen Gesetzes liest, dann wird da auch diese Forderung erhoben. Und wenn der Jesus vom Gesetz redet und die Summe des Gesetzes zusammenfasst, dann kommt er auch zu dieser Feststellung. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Das ist die Summe des Gesetzes. Also was der Herr hier sagt, so neu ist das nun auch nicht. Und doch spricht der Herr von einem neuen Gebot. Diese Aussage bedarf nun tatsächlich eine kurze Erklärung. Und die Frage ist, was ist an diesem Gebot neu? Die Antwort finden wir eigentlich später im 1. Johannesbrief, Kapitel 2, Vers 8. Da kommt Johannes tatsächlich auf diesen Augenblick wieder zurück und gibt auch eine kurze Erklärung, die allerdings auch nicht so einfach ist. Da heißt es dann im 1. Johannesbrief, Kapitel 2, Vers 8, wiederum schreibe ich euch ein neues Gebot. Das, was wahr ist in ihm und in euch, weil die Finsternis vergeht und das wahrhaftige Licht schon leuchtet. Ich denke, hier haben wir schon eine gewisse Erklärung. Denn neu, ich sage es einmal einfach, ist nicht eigentlich das Gebot, sondern die Voraussetzung, dass wir dieses Gebot auch erfüllen können. Und das gab es im Alten Testament nicht. Also da liegt der entscheidende Unterschied. Darum haben wir hier in Johannes 13 auch noch einen kurzen Hinweis, den wir nicht übersehen sollten. Ich lese noch einmal den Satz im Ganzen. Ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr einander liebet, auf das, gleich wie ich euch geliebt habe, auch ihr einander liebet. Der Herr hat uns durch die Wiedergeburt und dadurch, dass die Liebe Gottes ausgegossen ist in unsere Herzen, die Voraussetzung geschenkt, dass wir so lieben, gleich wie er geliebt hat. Denn es ist seine Liebe, die göttliche Liebe, die ausgegossen ist in unsere Herzen und die uns dazu befähigt. Es gibt allerdings auch eine natürliche Liebe. Und oft wird das auch verwechselt. Natürliche Liebe, natürliche Beziehungen und göttliche Liebe und göttliche Beziehungen. Das Letztere setzt Gemeinschaft voraus, die wir mit dem Herrn haben und in der wir leben. Leider verwechseln wir auch in unserem Leben oft natürliche Liebe mit göttlicher Liebe und wir müssen uns immer wieder fragen, ist das wirklich göttliche Liebe? Wenn ihr die lieben, die euch lieben, das ist eine Aussage des Herrn Jesus, das ist an sich nichts Besonderes, ist in der Welt auch, macht die Welt auch. die liebt die Leute, die sie auch lieben. Wir kennen den bekannten Satz, der hat nicht ganz hier hinpasst, aber doch in etwa, eine Hand wäscht die andere. Also, da muss man sich schon gegenseitig respektieren und anerkennen. Aber das hat nichts mit göttlicher Liebe zu tun. Wie groß die Liebe des Herrn war, das steht ja am Anfang, da er die Seinen liebte, liebt er sie bis ans Ende. Das ist seine unendliche Liebe. Wir sehen also, das Neue an diesem Gebot ist tatsächlich die neue Natur, die Gott uns geschenkt hat und damit die Voraussetzung, dass wir wirklich dieses Gebot auch erfüllen können. Das Gesetz konnte nicht erfüllt werden. Das sagt Paulus später ganz klar, weil es durch das Fleisch kraftlos war. Das Fleisch konnte das nicht verwirklichen. Darum war das Kommen des Herrn Jesus notwendig. Der Jesus fügt dann aber auch hinzu, dass hier auch das Kennzeichen liegt. Dann werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt, und zwar die göttliche Liebe. Ich sage noch einmal, in der Welt, da gibt es auch sowas wie eine Liebe, man bezeichnet es so, aber das hat dann mit dieser Liebe noch nichts zu tun. Der Jesus sagt dann, Herr, wo gehst du hin? Jesus antwortet ihm, wo ich hingehe, kannst du mir jetzt nicht folgen. Du wirst mir aber später folgen. Nun, der Herr hat oft von seinem Weggang geredet. Manchmal hat man auch den Eindruck, wenn man das so liest, dass die Jünger das überhaupt nicht so ernst genommen haben, dass das tatsächlich Wirklichkeit werden würde. Nun, das geht auch im natürlichen Leben oft so. Da ist jemand krank und man muss immer damit rechnen, dass es nur noch kurze Zeit dauert. Aber so ganz kann man sich doch gar nicht so hineindenken, bis dann tatsächlich der Augenblick kommt, wo dann der Abschied vonstatten geht. Da wird einem das erst so recht bewusst, was das bedeutet, da geht jemand weg, mit dem man in Liebe verbunden war, mit dem man gemeinsam das Leben zurückgelegt hat, den Lebensweg zurückgelegt hat. Und so war das auch hier. Jetzt wurde ihnen erst langsam bewusst, tatsächlich, das kommt immer näher. Dieser Abschied wird ernst. Der Herr wird uns verlassen. Und hier haben wir schon einen Versuch von Seiten Petrus, der dann auch in diesem Selbstbewusstsein der Meinung war, warum kann ich da nicht mitgehen? Mit anderen Worten, das wird mir nichts ausmachen. Er geht sogar so weit, dass er sagt, mein Leben will ich für dich lassen. Hier merken wir schon das Empfinden. Jetzt wird's ernst. Wahrscheinlich kommt jetzt doch der Augenblick, wo man den Herrn dann verwerfen wird, wo er den Tod erdulden wird. Das war gut gemeint. Aber der Herr musste ihm sagen, auf diesem Weg kannst du mir nicht folgen. Und doch wird ihm hier angekündigt, den kannst du nicht gehen, du wirst aber diesen Weg später gehen. Und tatsächlich war Petrus der Jünger, dem wohl der Herr als erstes ganz klar sagte, dass er den Märtyrertod sterben würde. Wir haben diese Aussage später in Kapitel 21, wo der Herr einem Petrus sagen muss, dass der Augenblick kommen wird, wo man ihn wegführen wird, einen Weg gehen, den er eigentlich nicht gehen will. Wir haben dann im zweiten Petrusbrief noch eine Mitteilung, wo der Herr ihm dann später auch noch gesagt hat, dass es bald sein wird. Also Petrus war der Jünger, der erstens genau belehrt worden war über den Märtyrertod und der später auch noch über den Zeitpunkt informiert wurde. Denn das Ablegen meiner Hütte ist gleichsam nahe gekommen und weil der Herr mir das gesagt hat, ich sag's mal mit meinen Worten, deshalb habe ich es für gut befunden, euch diesen Brief zu schreiben, euch zu belehren, damit ihr nach meinem Abschied in der Lage seid, euch auch immer wieder an diese Dinge zu erinnern. Petrus ist nun diesen schweren und schmachvollen Weg auch später gegangen. Der Herr musste ihn dann aber aufmerksam machen: Petrus, bevor das kommt, wird aber erst noch einmal offenbar werden, dass dieser Weg nicht in der Kraft des Fleisches gegangen werden kann. Das ist ein Weg, der nur in der Kraft des Geistes gehen kann. Und Petrus war später ein Mann des Geistes. Denn wenn wir so das erste Kapitel in seinem zweiten Brief einmal auf uns einwirken lassen, dann merken wir etwas von dieser wirklich göttlichen Ruhe, die damals auch ein Petrus zum Ausdruck brachte, ähnlich wie es auch bei dem Apostel Paulus der Fall war. Denn er musste erst lernen, dass in mir, das heißt in meinem Fleische, nichts Gutes wohnt. Nun, Paulus hat das auch gelernt. Er hat das wohl noch früher gelernt, wie Petrus jetzt in seiner Lebensgeschichte, aber Petrus hat es jetzt hier auch gelernt, dass auf das Fleisch kein Verlass ist. Ehe der Hahn kräht, wirst du mich dreimal verleugnen. Nun, wir sind auch hier überzeugt, dass Petrus da zunächst noch nicht von überzeugt gewesen ist, aber schon kurze Zeit später, da musste er das erleben, dass der Herr tatsächlich hier etwas ankündigt, was dann bittere, traurige Wirklichkeit geworden ist. Aber der Herr hatte auch noch eine andere Aussage gemacht, die steht hier nicht, die steht an anderer Stelle. Da wird darauf hingewiesen, aber ich habe für dich gebetet. Und wir wissen, ein Petrus kam wieder zurecht, ein Judas kam nicht zurecht. Wir haben uns heute Morgen etwas damit beschäftigt. Nun, zu viel Unterschied liegt nicht in dieser Sünde eines Judas und eines Petrus. Also allzu weit liegt das Versagen nicht auseinander. Und doch gibt es einen gewaltigen Unterschied. Der liegt nicht in der Tat selbst, sondern in dem inneren Zustand. Bei Judas und bei Petrus. Bei Petrus war es dieser Fehltritt, von dem später Paulus einmal spricht. Und bei Judas war es die Wirksamkeit, die Inspiration der Finsternismacht, die hier in seinem Leben wirksam wurde. Warum wurde sie wirksam? Weil er Tür und Tor geöffnet hatte für diese dunkle Macht des Teufels. Bei Petrus war das nicht so. Vers 14 setzt der Herr dann seine Belehrungen fort und wir haben hier wirklich ermunternde Worte und es ist schon der Mühe wert, sich auch da einmal so in der Stille mit zu beschäftigen, denn in diesen Worten liegt tatsächlich ein sehr großer Trost. Dann, wenn es auch durch schwere Übungen und wenn es auch durch Prüfungen geht, und viele, die Jünger damals und viele nach ihnen bis zur heutigen Stunde sind durch diese Worte auch ermuntert worden. Er sagt hier, euer Herz werde nicht bestürzt oder wie es auch heißen kann, euer Herz werde nicht erschüttert. Ihr glaubet an Gott, glaubet auch an mich. Auch hier ist die Frage jetzt gewiss berechtigt, haben die Jünger nicht an den Herrn Jesus geglaubt, zweifellos. Sie glaubten, dass er der Christus ist. Was sagen die Menschen? Was sagt ihr? Nun, wir kennen das schöne Bekenntnis eines Petrus. Du bist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Alle Jünger waren davon überzeugt. Also sie glaubten. Aber warum diese Aussage, ihr glaubt an Gott, glaubt auch an mich? Ich denke, die Erklärung ist eigentlich sehr einfach, denn Gott war unsichtbar und sie glaubten an ihn. Sie waren fest überzeugt, es gibt einen Gott, auch wenn er nicht zu sehen ist. Und jetzt wurde der Jesus auch unsichtbar. Und damit änderte sich die Glaubenshaltung etwas. Von nun an, sagt der Jesus mit anderen Worten, werdet ihr mich nicht mehr sehen und doch glaubt an mich, weil ich da bin. Und das ist die Situation, in der wir auch heute stehen. Den ihr, obwohl ihr ihn nicht gesehen habt, liebet. Das ist unsere Stellung und das will der Jesus hier sagen. So wie ihr an Gott glaubt, den ihr nicht seht, so glaubt auch an mich, wenn ihr mich nicht mehr seht, wenn ich nicht mehr da bin. Als ich auf Erden war, war das einfacher eigentlich. Sie konnten auch mit ihren Problemen zu ihm gehen, aber dann entschwand er ihre Blicke. Er war im Himmel. Und da wissen wir ihn auch. Aber er ist genauso im Himmel so Wirklichkeit, wie er damals auf der Erde Wirklichkeit war. Für den Glauben ist das überhaupt kein Unterschied, ob der da ist oder dort ist. Und das liegt eigentlich wohl hier in dieser Aussage, die der Herr damals seinen Jüngern vorstellt. In dem Hause meines Vaters sind viele Wohnungen. Wenn es nicht so wäre, würde ich es euch gesagt haben, denn ich gehe hin, euch eine Stätte zu bereiten. Im Hause meines Vaters. Das ist ein ganz neuer Begriff. Den kannte man mit Bestimmtheit nicht. Man wusste vom Himmel, sagte schon, diesen Bereich, er war bekannt. Es gab auch schon bei den Juden, bei den Rabbinern, zum Beispiel die Auslegung im Blick auf die Dreiteilung der Stiftshütte und später des Tempels, dass die Rabbiner von dem Gedanken ausgingen, der Vorhof ein Sinnbild der Erde, Heiligtum ein Sinnbild des Himmels, dann das Allerheiligste, der Thron Gottes. Also diese Erklärung gab es damals schon bei den jüdischen Rabbinern. Aber hier wird nicht vom Thron Gottes geredet, sondern vom Vaterhaus. Ich sage noch einmal, das ist nun tatsächlich ein neuer Begriff, der doch eigentlich eine innere Freude auslösen musste bei den Jüngern, wahrscheinlich zunächst noch nicht, aber später doch. Als sie das dann verstanden haben und doch erkannt haben, was der Herr ihnen sagen will. Er will sagen, ihr kommt in die unmittelbare Gegenwart des Vaters. Er spricht von diesem Vaterhaus, die Wohnstätte der Erlösten, es ist auch unsere Wohnstätte. Und der Herr sagt, ich gehe hin, euch eine Stätte zu bereiten. Und wenn ich hingehe und euch eine Stätte bereite, so komme ich wieder und werde euch zu mir nehmen. Auf das, wo ich bin, auch ihr seid. Ich gehe hin, euch eine Stätte zu bereiten. Nun bei dieser Aussage oder bei diesen Überlegungen, dann kommt immer so der Gedanke, der Jesus ist da hingegangen, wie wenn wir irgendwo eine Wohnung mieten und bringen die dann in Ordnung. So dieser Gedanke, der kann sehr leicht auch in unseren Herzen aufsteigen. Aber davon dürfen wir wohl mit Bestimmtheit sagen, das hat der Herr Jesus nicht getan. Er brauchte das Vaterhaus nicht zu renovieren, das war in Ordnung und bleibt auch in Ordnung. Wenn er hier davon redet, ich gehe hin, euch eine Stätte zu bereiten, dann gibt es vielleicht zwei Erklärungen. Und zwar erstens, er hat diese Stätte bereitet durch seinen Tod am Kreuz. Denn niemand würde ins Vaterhaus kommen, wenn der Jesus durch seinen Tod am Kreuz nicht alle Voraussetzungen geschaffen hat, damit dieser Ort auch offen steht für die Erlösten. Denn aufgrund des Erlösungswerkes von Golgatha sind wir Kinder Gottes geworden und haben von daher Wohnrecht, Erbrecht in der Gegenwart Gottes. So erklärt es übrigens auch später der Apostel Paulus. Wenn aber Kinder, und dann ist das eine Logik, dann auch Erben, Miterben Christi, Erben Gottes und Miterben Christi. Er will sagen, das ist dann eine Selbstverständlichkeit. Erbrecht oder Kindesrecht bedeutet auch Erbrecht, bedeutet Anspruch an bestimmte Segnungen und an bestimmte Vorrechte. Und die offenbart der Herr Jesus hier seinen Jüngern. Wir sagten schon heute Morgen, dass der Jesus hier im 13. Kapitel das große Beispiel war, dem wir folgen sollen. Und wir haben auch in Mose schon ein wunderbares Vorbild, ein Beispiel, das er damals dem Volke gegeben hat. Aber hier haben wir noch eine weitere Parallele mit Mose. Mose stieg auf den Berg und er sah das Heiligtum, das Muster der Wohnung. Dann kam er vom Berg herunter und dann hat er den Israeliten diese Wohnung erklärt. Und hier kommt, ist der Jesus. Niemand ist hinaufgestiegen in den Himmel als der Sohn des Menschen, der im Himmel ist. Und jetzt erklärt der Jesus uns nicht das Muster der Wohnung, sondern die Wohnung selbst, die tatsächlich für uns doch im Himmel ist. Und dieser Platz ist sicher. Wir haben im Hebräerbrief eine schöne Stelle, die das auch deutlich macht und die man vielleicht auch hiermit jetzt in Verbindung bringen kann, wo der Jesus in einem bestimmten Charakter gesehen wird, und zwar im Hebräerbrief, Kapitel 6. Übrigens, der Zusammenhang ist schon sehr bezeichnend. Da spricht der Schreiber von einer doppelten Sicherheit. Einmal durch das Wort und zweitens durch den Eidschwur und fügt dann hinzu, wobei es unmöglich ist, dass Gott lügen kann. Also der Schreiber sagt, die Möglichkeit gibt es überhaupt nicht. Hier liegt ein gewaltiger Unterschied zu uns. Bei uns ist immer die Möglichkeit, dass wir lügen. Ob wir nun lügen, ist eine andere Sache. Aber die Möglichkeit ist da. Bei Gott gibt es die Möglichkeit nie. Und dann sagt er weiter in Kapitel 6, in den letzten Versen von Vers 18 ab, da heißt es dann, dass Gott, damit wir einen starken Trost hätten, die wir Zuflucht genommen haben zum Ergreifen der vor uns liegenden Hoffnung, welche wir als einen sicheren und festen Anker der Seele haben, der auch in das Innere des Vorhangs hineingeht, wohin Jesus als Vorläufer für uns eingegangen ist, welcher hoher Priester geworden in Ewigkeit nach der Ordnung Melchisedek. Hier haben wir die zweite wunderbare Erklärung im Blick auf das Zubereiten dieser Wohnung. Es ist einmal das Erlösungswerk und es ist zweitens der hohepriesterliche Dienst unseres Herrn im Himmel. Das eine ist von entscheidender Bedeutung, aber das andere auch. Denn ohne die Bewahrung würden wir auch nicht dahin kommen. Also auch wenn der Herr uns dieses neue Leben geschenkt hat, wir stehen unter dem Schutz und unter der Bewahrung des großen hohen Priesters. Oder Johannes gebraucht einen anderen Ausdruck. Er spricht nicht vom hohen Priester, er spricht von einem Fürsprecher, den wir bei dem Vater haben, Jesus, den Gerechten. Wir haben einen Fürsprecher, der für uns spricht, der sich für uns verwendet. Wir sehen also, diese Aussage ist schon eine sehr zu Herzen gehende Ermunterung, die uns der Herr hier zuruft. Und wenn ich hingehe und euch eine Stätte bereite, so komme ich wieder und werde euch zu mir nehmen, auf das, wo ich bin, auch ihr seiet. Vielleicht wird diese Stelle etwas verständlicher, wenn man sie einmal so in den Unterschied stellt zu den Aussagen in der Abschiedsrede Matthäus 24. Dann merkt man schon den Unterschied in der Belehrung. Da spricht der Herr auch von seinem Wiederkommen. Aber die ist ganz anders. Gleich wie der Blitz leuchtet von Osten bis zum Westen, so wird die Ankunft des Sohnes des Menschen sein. Davon wird hier nichts geredet. Hier heißt es nur, so werde ich komme wieder und werde euch zu mir nehmen, auf das, wo ich bin, auch ihr. Die Welt wird das nicht sehen und erleben oder so wahrnehmen. Und vielleicht haben wir hier schon eine Vorausdarstellung oder einen Hinweis auf das, was später Paulus geoffenbart hat. Offenbart wurde das Geheimnis der Entrückung. Nun, der Herr spricht hier nicht von der Entrückung, aber er deutet das schon an. Ich komme wieder. Ich werde euch holen, damit ihr dort sein werdet, wo ich bin. Wir haben die gleiche Aussage auch später in dem Gebet, Vater, ich will, dass die, welche du mir gegeben hast, auch bei mir sind, damit sie meine Herrlichkeit sehen. Also hier schon haben wir einen kleinen Unterschied zwischen seiner Offenbarung in Macht und Herrlichkeit, verbunden mit der Offenbarung seines Reiches, und hier diese Offenbarung, die er den Jüngern gab, eben in dieser wunderbaren Ermunterung, dass er uns zu sich nehmen wird in diese Herrlichkeit. Die genauen Erklärungen, wie das ist, das wurde dann später einem Apostel Paulus gegeben. Er spricht an einigen Stellen davon. Thessalonischer Brief ist wohl eine der bekanntesten Stellen, aber im 1. Korintherbrief, Kapitel 15, haben wir diesen Hinweis wohl auch. Wir sehen also, wir haben hier schon ein ermunterndes Wort, das auch der Herr zu unserem Trost damals ausgesprochen hat, nicht nur für die Jünger. Euer Herz werde nicht erschüttert. Es kann erschüttert werden durch die Umstände, durch die Schwierigkeiten, durch die wir vielleicht auch gehen müssen. Aber wir sollten dann diese Worte festhalten, in unseren Herzen bewahren. Wir haben es am Anfang gesungen, welchen Wert das Wort Gottes hat. Und wir sollten auch davon einer Maria lernen, von der es heißt, und sie bewahrte alle diese Worte in ihren Herzen, nicht nur im Verstand, im Herzen.